SRF 2 Kultur.
Reflexe mit Literatur im Gespräch. Felix Schneider und Heini Vogler diskutieren zusammen mit mir, Franziska Hirsbrunner, Neuerscheinungen der 49-jährigen Kanadierin Miriam Taves und des 53-jährigen Schweden Aris Fioretus. Sind stark autobiografisch gefärbte Bücher über Väter. Und man hört sich schon an den Namen der beiden Autoren, griechisch im Fall von Fioretus, plattdeutsch im Fall von Miriam Taves, T-O-E-W-S geschrieben, dass es mit diesen Vätern besondere Umstände auf sich hat. Miriam Taves Vater verbrachte sein Leben in einer Mennonitengemeinde in Kanada. Die Mennoniten gehören zu den striktesten Religionsgemeinschaften überhaupt. Und das machte das Leben für ihn, der mit 17 die Diagnose manisch-depressiv bekam, nicht einfacher. Auch Manolis Fioretus passte als Grieche in Schweden nie so recht in die Welt, in der er vier Kinder großzog, zusammen mit seiner österreichischen Frau, die er während seines Medizinstudiums in Wien kennengelernt hatte. Zudem war sein Exil nicht freiwillig, über die Gründe hielt er sich aber stets bedeckt. Wir sprechen zuerst über Mr. T, der Spatz und die Sorgen der Welt von Miriam Taves, dann über die halbe Sonne von Aris Fioretus. Eine Frage zu beiden Büchern, aber vorneweg, was meinen Sie, Heini Vogler, Felix Schneider, wer wagt mehr in der Schilderung eines Vaterlebens, einer Vaterbeziehung, Aris Fioretus oder Miriam Taves?
Das ist schwer zu entscheiden. Im inhaltlichen Bereich würde ich sagen, ist es 1:1 und im formalen Bereich ist es vielleicht 1:0 zugunsten eher der Kanadierin, aber das ist etwas kühn und pauschal gesagt. Also Taves ist vielleicht etwas konventioneller, während dem Aris Fioretus einen echt postmodernen, fast Roman schreibt mit vielen Brüchen und Schnitten und Nebel und Unverständlichem.
Felix Schneider?
Ja, also beide Male setzt der Tod des Vaters das Schreiben in Gang, aber nachher, glaube ich, sind die Bedürfnisse verschieden. Miriam Taves hat wirklich das Bedürfnis, mit real der Vaterfigur ins Reine zu kommen, also mit dem wirklichen Vater kurz nach seinem Tod ins Reine zu kommen, während Fioretus ist eigentlich auf der Suche nach einer neuen Romanform. Er investiert seine Risikobereitschaft eher in die Suche einer neuen Form.
Hören wir doch nun in den Anfang von Miriam Taves Buch Mr. T, der Spatz und die Sorgen der Welt rein. Es liest Vincent Leitersdorf.
Prolog. Nichts auf die Beine gestellt. Ich weiß nicht, was mein Vater damit gemeint hat. Zwei Tage bevor er sich das Leben nahm, hatte ich ihn gefragt, woran er gerade denke, und das war seine Antwort. Ein kleiner, verzweifelter Satz, geflüstert von einem Mann, der glaubte, auf der ganzen Linie versagt zu haben. Mit diesem Buch möchte ich beweisen, dass er sich getäuscht hat. Als er 17 war, wurde bei ihm die psychische Krankheit diagnostiziert, die damals manische Depression hieß und heute als bipolare Störung bekannt ist. Seine Methode der Gegenwehr war, neben den Unmengen von Medikamenten, die er verschrieben bekam, das Schweigen. Und vielleicht funktionierte sie für ihn sogar. Gegen den Rat seines Psychiaters schaffte er es immerhin, zu heiraten, eine Familie zu gründen und mehr als 40 Jahre als Grundschullehrer zu arbeiten. Damals, Anfang der 50er Jahre, hatte sein Psychiater ihn gewarnt, die Wahrscheinlichkeit, dass er je ein normales Leben führen könne, sei sehr gering. Doch dann entsprach Dads Leben genau dem typischen Muster unserer kleinen Stadt Steinbach im kanadischen Manitoba. Eine geordnete Existenz aus Arbeit, Kirche und Familie mit dem unvermeidlichen gelegentlichen Ärger zwischendurch. Es zeugt von seiner Stärke, seinem hohen, manche würden sagen unerfüllbar hohen Anspruch an sich selbst und seiner extremen Selbstdisziplin, dass er so lange vernünftig, organisiert und normal blieb. Ein Jahr nach seiner Pensionierung machten meine Eltern einen Ausflug aufs Land. »Tja«, sagte mein Vater, nachdem sie eine Weile schweigend durch die Gegend gefahren waren, »ich hab's geschafft.« »Du hast vieles geschafft, Mel«, erwiderte meine Mutter. »Was genau meinst du?« »Das, was ich angeblich nicht schaffen konnte«, antwortete mein Vater.
Vincent Leitersdorf las aus dem Prolog von Miriam Taves Buch Mr. T, der Spatz und die Sorgen der Welt. Beschlossen wird es von einem Epilog, in dem Miriam Taves den Suizid ihres Vaters schildert. Dazwischen kommt Mel Taves, und das ist wohl das Besondere an diesem Buch, erstmal selbst zu Wort. Einerseits mit der Schilderung seiner letzten Tage im Krankenhaus, wo er auf die Überweisung in eine psychiatrische Klinik wartet, andererseits mit seinen Lebenserinnerungen. Swing Low Alive heißt das Buch im Original. Und die Ich-Form, die hat durchaus handfeste Gründe. Mel Taves, das schildert seine Tochter immer wieder, glaubte an die Kraft des Worts. Er hat zum Beispiel ein Leben lang Karteikarten mit Imperativen an sich selbst geschrieben, im Krankenhaus ganze Notizblöcke gefüllt und die Tochter einmal gebeten, sie möge für ihn schreiben, ich werde wieder gesund, weil er mit dem Du wirst wieder gesund nichts mehr anfangen konnte. Mir schien diese Ich-Form konkurrent. Wie ging es Ihnen, Felix Schneider, eine Vogel?
Gut, wie kongruent diese Ich-Form ist, das ist vielleicht schwierig zu beurteilen. Ich glaube, es ist auch eine Mischung. Da ist auch die Stimme der Autorin dabei, der Miriam Taves. Und das gibt ja eine Mischung aus Ich und Er. Und dann sind wir auf neuem Territorium. Ich glaube, das Wichtigste ist aber die Intention der Autorin. Und das, finde ich, das erfüllt sie. Sie will diesem Vater, der eben schweigt und sich nicht kundtut, Stimme geben. Deswegen schreibt sie wohl auch in der Ich-Form und riskiert sie das, an Vaters statt zu sprechen.
Aber ich finde, man hört diese Mischung von Ich und Er einfach zu wenig. Ich finde die literarische Anlage vielversprechend und großartig, dass Sie aufgrund der Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, Franziska Hirsbrunner, in Ich-Form schreibt. Aber man müsste doch jederzeit spüren, dass es ein angeeignetes Ich ist. Und das spüre ich über lange Phasen überhaupt nicht. Ich finde, es hat etwas Anmaßendes. Ich finde, sie ist an diesem hochinteressanten Ansatz gescheitert. Es gibt dann drei Erzählweisen. Eine Erzählweise, das ist das, was Sie Lebenserinnerungen genannt haben. Die sind mir etwas zu ausführlich, diese glücklichen Lebenserinnerungen. Da ist mir zu viel Anekdotisches drin, wo ich mich frage, warum muss das sein? Dann die analytischen Phasen. Da merkt man nun deutlich, dass sie die Autorin spricht und nicht mehr der Vater. Wo so gesagt wird, ja, der Vater sagt in Ich-Form, ich wiederhole ein Muster der Familie, schon die Großmutter hat ihren Alkoholismus verschwiegen, die Schuldzuweisungen, das ist eine Frage der Religion, da ist man immer selber schuld. Und dann die dritte Erzählweise sind so die unmittelbaren Erlebnisse im Krankenhaus, die Gegenwart, und da, finde ich, erfährt man dann wieder wenig, das ist dann wieder ganz von außen gesehen. Ich finde genau dieses Ineinander, wenn ich, dann müsste immer deutlich sein, dass da eine Distanz drin ist, dass ein anderer, eine andere, sein Ich übernimmt.
Gut, aber das wäre ganz schwierig zu organisieren und umzusetzen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie das gehen sollte. Ich lese das vielmehr als Korrektiv, als subjektives Korrektiv dieser Tochter, die sagt, lieber Papa, wir haben dich gern, du warst in Ordnung, aber es konnte aus diesen und jenen Gründen wahrscheinlich nicht besser laufen. Wie es im Innern dieses Depressiven ausgesehen hat, das ist dann nochmals eine ganz andere Sache. Und davon erfahren wir wenig, weil, das kann man auch sehr schwer nachvollziehen. Daran scheitert ja auch die Umgebung. Man kann nicht hineinsehen in diese Menschen, die eben in ihrer Katatonie der Depression gefangen sind.
Sie sagten ja, Felix Schneider, zu Anfang mal, es sei der Versuch, mit dem Vater ins Reine zu kommen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Tochter nicht das ganze Leben über, also das Leben, das sie mit dem Vater führte, schon irgendwie im Reinen war mit ihm. Es gibt ja eine ganz starke Gegenfigur zu dem Vater, der zwar als Lehrer Großartiges leistet, total eloquent war, aber zu Hause in Schweigen versank, also nachdem die jüngere Tochter geboren wurde, Miriam Taves, ein ganzes Jahr lang überhaupt kein Wort reden konnte, redete zu Hause. Es gibt eine Gegenfigur und das ist die Mutter. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass diese starke, auch fröhliche Frau genauso porträtiert wird in diesem Buch von Miriam Taves wie der Vater selber.
Ja, das ist in der Tat so. Und es scheint ja so, es gibt Anzeichen, dass diese Mutter ob dieser Last zerbricht und selbst etwas depressiv wird nach diesem Leben, nicht mit diesem Mann zusammen, mit dem natürlich schwer zu kommunizieren war. Das ist eine ganz schwierige Situation und sie hatte auch die Hauptlast zu tragen wahrscheinlich. Wir müssen vielleicht etwas aufpassen, dass wir jetzt nicht alles ins Biografische der Autorin hineinladen. Sie haben schon recht, Felix Schneider, man kann sich fragen, ist das legitim, A, und B, gelingt es ihr tatsächlich, diesem Ich eine neue Sicht auf ein Leben herauszufiltrieren.
Und was meinen Sie? Ich finde eben, es ist sehr gelungen. Also was gerade das anbelangt.
Aber inklusive alle Leerstellen. Sie kommt nicht an diese Figur dieses Vaters heran, weil sie nicht kommen kann aus objektiven Gründen.
Ja, aber das ist mir nicht deutlich genug. Dieses Ich kommt manchmal so bruchlos daher, als würde der Vater tatsächlich selber reden.
Ja, das ist natürlich so.
Ich empfand es stellenweise wirklich als einen Übergriff. Also ich kenne einen Text von einem Depressiven, der von der Depression erzählt hat, in einem Tagebuch, der auch Schriftsteller war. Und ich sage euch, da geht's dann aber anders zu. Ich meine, da ist die ganze Not dieses Menschen ist da drin. Der beschreibt in drastischen Bildern, was mit ihm da innerlich geschieht. Nichts davon hier, das kann sie auch nicht.
Genau, also da muss ich wirklich intervenieren. Das Buch heißt Swing Low Alive und es ist der Versuch, mit den Worten der Tochter natürlich das Leben des Vaters zu schildern. Und wenn ich daran denke, wie viele für mich wirklich tolle und im Tollen dann aber auch sehr diskrete Szenen es aus dem Leben dieses Vaters gibt in dieser Gesellschaft, von der man ja wirklich wissen muss, dass sie eine ganz, ganz enge Gesellschaft ist, die auch ganz stark mit der Schuld arbeitet. Also wer Depressionen hat, ist selber schuld, die auch ganz stark damit arbeitet. Das wird im Buch auch mal gesagt, dass das, was man gegen außen ist in der Gemeinde und das, was im Inneren stattfindet, auch im Inneren eines Haushaltes, dass das strikte getrennt wird. Also dass eigentlich alle Probleme, die man so haben kann im Leben, da natürlich genauso vorhanden sind, aber nicht geschildert werden dürfen.
Das ich glaube, man kann es auf einen Satz reduzieren. Die Tochter will das Selbstbildnis des Vaters zurechtrücken. Und daran kann sie nur scheitern. Und ich glaube, das kommt heraus. Aber den Schrecken der Depression, den kann sie nicht darstellen.
Aber war das ihre Absicht?
Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich genügt es ihr tatsächlich nur eben genau dieses Zurechtdrücken. Das wollte sie ihrem Vater postmortem noch mitgeben, auf diese Art und Weise.
Ja, wenn ich einen Depressiven über seine Depression in Ich-Form reden lasse, stellt sich schon die Frage, wie er das tut. Noch eine Frage, finde ich interessant, was Sie erwähnt haben mit dem Verhältnis der Tochter. Wir erfahren natürlich auch sehr wenig über das Innenleben der Tochter, weil wir es ja nur über das Ich des Vaters erfahren. Also wir erfahren, dass es schon Szenen gegeben hat, wo die Tochter ziemlich verzweifelt war. Zum Beispiel, dass sie den Rasen mähen musste an dem Tag, an dem sie schon die Koffer gepackt hatte, für den definitiven Auszug aus dem Elternhaus. Da bricht sie zusammen und weint hemmungslos. Also das Verhältnis zu dem Vater muss schon sehr gespannt gewesen sein. Erfahren aber halt eben sehr wenig. Auch das finde ich einen Nachteil dieser Form.
Ja, finde ich nicht, weil Miriam Taves ja es immer wieder gelingt, sie fängt ja bei der Kindheit dieses Vaters an, der schon als 3,5-Jähriger Lasten auf seine Schultern laden musste, die einfach einem Kind nicht zuzumuten sind, in welcher Gesellschaft auch immer. Und das muss sie sich ja auch alles zusammensuchen. Das hat sie ja nicht von ihrem Vater. Also versucht irgendwie diese Geschichten aus der Kindheit des Vaters, aus der Jugend des Vaters, diese Geschichten in ein Bild zu fügen, das mir dann zum Beispiel sehr klar macht, wieso dieser Vater die Tochter ausgerechnet im Moment, wo sie jetzt wirklich definitiv von zu Hause weg will, zwingt, den Rasen zu mähen. Also es ist ein Versuch, sie aufzuhalten.
Im Übrigen ist das ja ein vielfältig gebrochenes Bild dieses Vaters. Er funktioniert über weite Strecken fast normal, dann ist er dement und krank und vergisst alles. Also das ist ein Kuddelmuddel von Befindlichkeiten und Gefühlslagen. Und das spiegelt sich auch wieder, glaube ich. Also ich lese es als Epitaph für diesen Vater.
Damit machen wir doch einen Punkt. Mr. T, der Spatz und die Sorgen der Welt von Miriam Taves, übersetzt von Christiane Buchner und Martina Tichy, 256 Seiten, Berlin Verlag. Reflexe hier auf SRF 2 Kultur mit Literatur im Gespräch und zwei Büchern über Väter. Das zweite stammt vom 53-jährigen schwedischen Lyriker, Romancier und Literaturwissenschaftler Aris Fioretos. Wer seinen Roman Der letzte Grieche gelesen hat, ist Fioretos Vater schon begegnet, dem griechischen Arzt in Schweden, der nicht zurück in seine Heimat kann, Ansprechpartner ist für viele Griechen, die in den 1970er Jahren als Gastarbeiter nach Schweden kommen, eine faszinierende, auch nicht ganz so einfache Figur. Hören wir rein in die halbe Sonne von Aris Fioretus.
Flügelschläge erstarrt. Als das Handy klingelt, sitzt der Sohn in einem Parkcafé im Ausland. 6 Uhr abends, der letzte Sonntag im Juni. Nach dem Gespräch steht er auf. Menschen liegen im Gras. Auf Kieswegen versuchen Jogger, sich an Hunden und Kinderwagen vorbeizuschieben, ohne Tempo einzubüßen. Enten gleiten aufmerksam im Teich umher, wassergekämmte Inspekteure, die Hände auf dem Rücken. Die Fontäne pumpt Kaskaden von Schaum in die Höhe. Für einen flüchtigen Moment bildet sich ein Flügel. Dann zerstäubt das Wasser wie von Zauberhand. Das Kunststück wiederholt sich mit solch geduldiger Exaktheit, dass er sich fragt, ob der Augenblick als Endlosschleife läuft. Jetzt, die Stimme der Mutter ist dünn wie Nähseide. Jetzt ist es passiert. Telefonische Zeitansage. Wieder klingelt das Telefon. Die 6-Jährige erklärt ihrer fragenden Tante, Opa ist gestorben. Schutzengel. 2 Nächte und eine Flugreise später betritt der Sohn die Kapelle. Der Mann vom Bestattungsunternehmen schließt hinter ihm die Tür. Allein, denkt er. Dann ändert er seine Meinung. Die Bahre ist in die Mitte des Raumes gerollt worden. Entlang der Wände stehen Stühle. Am Kopfende flackern Kerzen. Es fällt ihm schwer, hinzugehen. Er tut, was er kann, um den Vater nicht anzusehen. Trotzdem wird die Aufmerksamkeit dorthin gezogen. Wer hat ihm die Haare gekämmt? Gibt es noch Weiches in den Gliedern? Den Pyjama hat der Vater weiterhin an. Heißt dies, das Abgehen von Flüssigkeiten beim Versagen der Muskeln ist niemals eingetreten? Und die Ellbogen, hochgeschoben, seit dem Unfall vor einem Jahr. Wie passt er mit einer solchen Spannweite in das Kühlfach?
Vincent Leitersdorf las den Anfang von Aris Fioretus, Die halbe Sonne, ein Buch über einen Vater. Ein Buch, das strukturiert ist mit Überschriften wie eben Flügelschläge erstarrt, telefonische Zeitansage, Schutzengel. Diesen Abschnitt haben wir nicht vollständig gehört. Fioretus wird in diesem Abschnitt seinen Vater schließlich mit dem Erzengel Michael, dem Erschaffer der Welt, vergleichen. Er sucht nach Definitionen für einen toten Vater, springt von da zu den Dingen, die er sieht, als er den Vater zum letzten Mal sieht, unter anderem eine Streichholzschachtel einer in Schweden sehr verbreiteten Marke, und darauf sieht man abgebildet eine angeschnittene Sonne und ein Kind, das Fioretus wie ein Baby-Ikarus erscheint, der sich mit leeren Händen vorwärts bewege, indem er rückwärts gehe. Das ist ein hoher Ton, da ist vielleicht ein Stück weit auch ein Programm angesprochen. Miriam Taves Programm ist klar, dem Vater ein Leben zurückzugeben, das dieser nie vermitteln konnte. Was sind Aris Fioretus Absichten? Was denken Sie? Ist mir nicht so klar. Den also, Vater neu zusammensetzen?
Ja, ich glaube, es ist stark im Formalen angesiedelt. Also ich muss dazu sagen, ich bin beeinflusst von der Eröffnungsrede, die er auf den Literaturtagen in Spitz gehalten hat. Da ging es um den Roman und die Romanform. Und da war deutlich, er ist eigentlich auf der Suche nach einer neuen Form. Und hier, glaube ich, hat er sich auseinandergesetzt mit der Tradition, die nahelegt, einen Art symbolischen Vatermord zu begehen. Und er macht eigentlich konsequent das Gegenteil. Er rekonstruiert diesen Vater. Der Vater soll dem Programm nach immer lebendiger werden. Er ist am Anfang tot und dement und er soll eigentlich von Seite zu Seite lebendiger werden.
Heini Vogler?
Ja, es ist tatsächlich in der Tat kein Vatermord. Das ist das Gegenteil. Es ist Ausdruck einer Vatersehnsucht, oder er sucht diesen Vater, findet dann aber oft sich selbst zuerst. Also die sind immer nahe beieinander, Vater und Sohn, die kann man oft gar nicht trennen. Auch die Stimme des Autors, die hört man immer mit, auch wenn der Vater spricht und so weiter. Also das ist verzahnt. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen Ausdruck unserer Zeit. Es gab doch früher Ja, mal einen Kafka, es gab einen Fritz Zorn. Und jetzt kann man den Vater nicht mehr in dieser Art und Weise abservieren, weil die Umstände sich offenbar geändert haben, auch die gesellschaftlichen. Und vor allem in einer solchen multikulturellen Biografie, wo man selbst nicht weiß, ist man Schwede, Grieche oder Österreicher, wird das immer schwieriger, dieses Unterfangen. Und das drückt sich tatsächlich in der Form aus, die, wie gesagt, postmodern gestückelt ist, Erinnerungssplitter, Reflexion und so weiter, also ganz viele Brüche, was natürlich auch einer Realität entspricht, dem Fundus, worauf das Ganze steht und wächst.
Ich glaube, es entspricht auch einem Bedürfnis nach Spiel. Also er spielt zum Beispiel sehr stark mit der Zahl 40. Er hat 40 Thesen über den Vater, weil es auch 40 Tage der Trauer gibt und weil 40, er schreibt es ja in romanischen Lettern, XL und XL ist die Siegel für groß und sein Vater ist groß und stark. Also solche Spielereien, da ist das Buch voll davon.
Man könnte sagen, der schreibt hier seine eigene Autobiografie mit Hilfe des Vaters ein Stück weit.
Und was mich manchmal ein bisschen irritiert hat, und vielleicht bin ich auch nur neidisch, mit Hilfe des Vaters, ja, und zwar eines Vaters, der dermaßen vergöttert wird und der einfach so großartig ist. Und ich meine, das geht so weit, dass der Sohn zwar beschreibt, wie er als Teenager mit seinem Vater herumstreitet, aber gleichzeitig seine alten Kleider trägt und total stolz ist drauf. Und das Foto des Vaters als junger Mann ist ja auch auf dem Buchumschlag. Oh. Und Fioretus findet diesen Vater so toll auf diesem Foto. Er kriegt sich kaum mehr ein. Und wenn ich den Vater so angucke, denke ich, naja.
Ja, und wissen Sie, was der Gumbel des Ganzen ist, der Höhepunkt des Ganzen? Der Autor Fioretus selber behauptet, er hätte aber dann schon jede Menge Aggressionen gegen diesen Vater auch in dem Buch untergebracht. Ich kann sie nicht finden. Hat jemand von Ihnen das gefunden?
Nein, mir geht es auch so. Es ist im Übrigen ein ganz traditioneller, halt byzantinisch-griechischer Paterfamilias, nicht? Also, und an den kommt man nicht so richtig heran und das kann man auch nach seinem Tod offenbar nur schwer bewerkstelligen. Die erste Hälfte war mir viel nebulöser als die zweite. Dort wurde es in der Tat für mich immer klarer und konturierter. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es könnte auch am Sprachlichen liegen und da ist dann Fioretus plötzlich ganz nahe bei einer Miriam Taves. Er sagt über den Vater, der Haarwirbel, er hat wirklich versucht, ihn wegzuschneiden. Nur ein solcher Satz. Oder der zweite Bruder sagt, erinnerst du dich an die alte Uhr, die er mir als Belohnung dafür geschenkt hat, dass ich mitkam? Wenn ich das Lederarmband an die Nase hob, roch ich jedes Mal seinen Geruch. Und die Schwester sagt, die Stimme des Vaters war wie ein reifer Pfirsich. Also da, finde ich, kommt er dem Vater viel näher, als wenn er mit dem Weihrauchfass da durch die Gegend schwärmt.
Handteller größer als der Himmel. Das Kind guckt hoch und sieht die Hand des Vaters und es kommt ihm ganz groß vor. Solche Bilder sind stark und sie sind sinnlich. Insgesamt hat mir, vielleicht ist meine Lesehaltung zu traditionell, etwas der Zug gefehlt. Also ich fand es sehr intellektuell, ich fand es fast ein bisschen
überkonstruiert. Das liegt an der Form, das liegt eindeutig an der Form, weil man sich wahnsinnig anstrengen muss, immer wieder fragen, wo sind wir, wo will er hin und wo waren wir vorher. Also die Orientierung zu halten, ist ganz schwierig. Mir ist noch aufgefallen, dass die Mutter fast abwesend ist. Also das ist wirklich eine patriarchalische Situation, Familie. Und im Übrigen, glaube ich, ist das noch der Habitus einer Bürgerlichkeit, die wirklich untergegangen ist jetzt. Also der lebt ja, dieser Vater, diese Familie lebt über ihre Verhältnisse. Sie haben ständig kein Geld, aber sie ziehen ständig um und in immer größere Paläste und reisen in der Weltgeschichte herum und lassen es sich ganz gut gehen. Und das ist vielleicht inzwischen nicht mehr so.
Und Manolis Fioretus, der Vater von Aris Fioretus, war ja auch mit dem Nobelpreisträger vor 2 Jahren Tranströmer befreundet. Also der hat auch ein sehr üppiges kulturelles Leben geführt sozusagen, hat sich ja neben seiner ärztlichen Tätigkeit auch als Schriftsteller
hat Gedichte geschrieben offenbar.
Genau, betätigt, hat viel übersetzt, eben schwedische Autoren ins Griechische und so weiter. Ich will ganz zum Schluss noch etwas erwähnen, was bisher nicht zur Sprache kam und es ist für mich in beiden Büchern vorhanden. Eine Form von Humor, die ich sehr gerne mochte. Wie ging es Ihnen damit?
Ja, man muss in der Tat versuchen, das Schwere leicht zu machen. Ich glaube, das ist die Funktion der Literatur und war es immer schon. Und wenn das gelingt, auch nur phasenweise, dann ist es okay und dann sind wir zufrieden. Und ich glaube, das ist genau das.
insbesondere diese Üppigkeit auf schmalster materieller Basis hat mir sehr gut gefallen. Ich fand vor allem interessant, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, das ist eigentlich eine neue Phase von Väterliteratur. Es stimmt schon, die Abrechnung mit den Vätern, die Kafka auf die eine Seite gemacht hat und dann vielleicht Christoph Meckel mit seinem Vater.
Ja, oder der Fritz Zorn oder so.
Ja, das ist auf der anderen Seite, das ist eine Phase gewesen und jetzt ist anders. Also wenn man sich das Vaterbuch von Arno Geiger zum Beispiel anguckt, der alte König in seinem Exil, das kann man offenbar nicht mehr machen, diese Abrechnung. Es ist ein anderes, intimeres Verhältnis zum Vater.
Das sei das Schlusswort. Hier noch die Angaben zu Aris Fioretos, Die halbe Sonne, ein Buch über einen Vater aus dem Schwedischen von Paul Berf, 192 Seiten, Karl Hanser Verlag. Wie immer kommen wir zum Schluss von Literatur im Gespräch zu den Tipps, zusätzlichen Leseempfehlungen. Sie, Heini Vogler, empfehlen 36 Ansichten des Berges Gorvetsch, der 54-jährigen deutschen Lyrikerin Barbara Köhler. Warum?
Barbara Köhler ist aus Nordrhein-Westfalen, hat aber den Spicherpreis 2007 bekommen, das heißt 5 Jahre eine Wohnung in Leuk. Und deswegen kennt sie den Leuker Hausberg, den Gorvetsch, gut und hat ihn immer besser kennengelernt, weil sie ihn aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, Tag, Nacht, Sommers, Herbst, Winter in allen Jahreszeiten, schwarz-weiß fotografiert hat. Also man sieht, so wie die Bilder vom Niesen zum Beispiel, wird da verfahren mit der Kamera, wie also ein Berg lebt, wie er im Kontext der Literatur steht, der Geografie, der Kulturgeschichte und so weiter. Sie hat also diesen Gorvetsch physisch und geistig wohl erwandert. Man kann vielleicht ein Beispiel geben, das kommt dann zu Einsichten wie: bei Licht besehen bleibt ja nichts, ist keines Bleibens, kein Bleibendes. Selbst Berge, das sieht man am Gorvetsch vergehen.
Vielen Dank, Heini Vogler. Hier nochmals die Angaben zu Ihrer Empfehlung: 36 Ansichten des Berges Gorvetsch von Barbara Köhler, erschien im Dörlemann Verlag. Sie, Felix Schneider, empfehlen einen Namensvetter, den 63-jährigen deutschen Schriftsteller Peter Schneider mit seinem neuesten Buch Die Lieben meiner Mutter. Warum?
Ich wollte den beiden Vätern noch eine Mutter beigesellen. Peter Schneider hat sich jahrelang mit einem Schuhkarton mit Briefen seiner Mutter durchs Leben geschleppt, hat die nie gelesen, jetzt hat er sie gelesen und siehe da, es sind sehnsüchtige Liebesbriefe, die von einem unkonventionellen Dreiecksverhältnis der Mutter künden. Die Mutter hatte jahrelang eine Affäre mit dem besten Freund ihres Mannes und er wusste auch davon. Der Vater ist Heinrich im Roman, in Wirklichkeit heißt er Horst Schneider, und der Liebhaber ist ein bekannter Regisseur, Andreas im Roman, und in Wirklichkeit ist es Günther Rennert. Und das Ganze spielt sich nun ab in der Zeit von Krieg und Nachkrieg. Die Mutter ist 48 schon gestorben. Das heißt, sie muss Geld verdienen, sie muss Wäsche waschen, sie muss Socken und hungrige Mäuler stopfen. Sie hat 4 Kinder. Die beiden Männer sind in der Regel weit weg, sind fast nie da. Sie hat einen 16-Stunden-Tag und in der Nacht setzt sie sich hin und schreibt diese Liebesbriefe von einer ganz unbedingten Liebe. Und das Faszinierende ist, dass diese Frau eine Mischung hat von Ergebenheit in ihr Schicksal, auch in ihr Frauenschicksal, und gleichzeitig eine ganz große Sicherheit in dieser unbedingten Liebe. Sie schreibt einmal ihrem Geliebten: Das Gefühl der Liebe ist nicht abhängig von deiner Antwort an mich. Sehr abhängig ist aber das Glücksgefühl davon.
Vielen Dank, Felix Schneider, für Ihre Empfehlung. Peter Schneider, Die Lieben meiner Mutter, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Das war die Mai-Ausgabe von Literatur im Gespräch hier in Reflexe mit Felix Schneider, Heini Vogler und mir, Franziska Hirsbrunner. Die Angaben zu den besprochenen Büchern und natürlich auch zu den Tipps finden Sie im Internet unter srf.ch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.